ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Erik Meier. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Wir müssten uns jetzt hören.
Ich höre jemanden.
Ja, das, hallo. Ich höre Sie auch. Hallo, Erik Meier in Frankfurt. Ich säße Ihnen gerne gegenüber, aber sollte nicht sein, dann eben heute per Leitung. Sie haben ja eine gewisse Übung inzwischen.
Naja, so, also ich meine, so Interviews mache ich nicht so oft. Ne? Also das mache ich auch, sag ich jetzt mal, unter uns gar nicht so gerne.
Also, warum?
Ja, weil ich nicht so gerne über mich rede. Ich weiß auch nicht, das geht auch nicht weg irgendwie, aber ja. Naja gut, anderes Thema oder vielleicht auch das Thema, ich weiß es nicht, aber fangen wir am besten mal an.
Fangen wir an. Er springt gern mal von irgendwo runter und in irgendwas rein, auch schon mal auf ein Krokodil. Macht man nicht, würde Mutti sagen. Erik Meier macht's doch. Er ist ein offenbar unerschrockener Mensch mit Wissensdurst und Abenteuerlust, aber nicht, weil er einfach ein Abenteurer ist. Oder vielleicht doch, wer weiß. Sondern weil er Wissen erlebbar machen will. Das ist das Prinzip von Erik Meier für Kinder und Jugendliche schon lange im Kika, im ZDF, bei Dreisat als Pur-Plus-Macher. Aber auch für Erwachsene bei Terra Explore, bei Nano. Der Stuntman des Wissens ist zu Gast. Was für ein Titel. Herzlich willkommen, Erik Meier.
Dankeschön.
Wer ist denn auf diesen Titel? Ja, wer ist denn auf diesen Titel gekommen? Stuntman des Wissens.
Dieser Titel, der ist vor vielen Jahren, als ich bei Pur-Plus angefangen habe, in der Redaktion entstanden. Also wir haben zusammengesessen und haben uns gefragt, was ist denn so der Kern von dem, was wir da machen wollen? Da kommt man erstmal auf Wissen. Wir wollten oder wollen immer noch natürlich Wissen vermitteln, aber mit ganz viel Action. Und dann sagte mein damaliger Redaktionsleiter Tim, liebe Grüße an dich, sagte, du, das ist wie so ein Stuntman im Wissensbereich, der Stuntman des Wissens.
Weil sie und so ganz viel selber ausprobieren.
Genau.
Sich aufs Krokodil hauen. Das fand ich ja die verrückteste Sache.
Das klingt so fies jetzt, ja.
Das war nicht schlecht fürs Krokodil.
Nee, es war im Sinne des Krokodils.
Es war im Sinne des Krokodils. Kann man sich angucken, ja. Aber es gab noch viele verrückte Dinge, werden wir darüber sprechen. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, Sie machen das schon ganz schön lange. Müssen sich manchmal so ein bisschen kneifen. Wenn ich richtig gezählt habe, 17 Jahre.
Ja, voll. Also ich kann es manchmal selber gar nicht glauben, wie lange ich schon, also zum einen bei dieser Sendung bin, bei Pur Plus, aber ich bin fast 20 Jahre im ZDF und mache Wissensfernsehen für Kinder und Jugendliche und mittlerweile ja auch für andere Zielgruppen noch und habe bei Logo damals angefangen, bei den Kindernachrichten.
Ja. Und, ich als alter Fan, ja.
Ja, und also ich meine, wir kennen das ja alle, oder? Dass wir plötzlich denken, wo sind denn da diese Jahre hingeflutscht? Und ich gucke alte Sendungen, viele laufen auch noch in der Wiederholung und frage mich so, ist das wirklich 5 Jahre her, 8 Jahre her? Das gibt's doch nicht. Das ist natürlich, weil wir so viele Projekte hatten und Sendungen gemacht haben, ist das eine sehr dichte Zeit gewesen. Und deswegen ist die Zeit auch wirklich schnell rumgegangen, das kann ich echt so sagen.
Mhm. Wissen ist Ihre Mission, das ist aber schon ein sehr weites Feld, Wissen, ja. Welches Wissen genau wollen Sie unter die Leute bringen und mit welchem gewünschten Ergebnis?
Na, grundsätzlich ist unser Ziel, dass wir die Menschen für ihr Leben so befähigen mit Informationen, dass sie sich eine Meinung bilden können, dass sie Dinge abwägen können, dass sie wissen, was um sie herum passiert. Und das kann tatsächlich ja eigentlich alles sein. Ich würde das gar nicht einschränken. Wissen ist zwar ein sehr großer und erstmal schwammiger Begriff, aber es passt eben auch alles rein, was wichtig ist und was interessant ist. Also wir machen vor allem auch im Kinder- und Jugendfernsehen alle Themen, die junge Menschen interessieren. Und das kann wirklich alles sein. Und ganz oft kriege ich auch so die Frage gestellt, was macht ihr nicht oder was sind No-Go-Themen? Und dann sage ich, es gibt eigentlich keine No-Go-Themen. Immer wenn jemand sagt, da will ich was zu wissen, dann springen wir ein sozusagen und versuchen das aufzubereiten. Und das kann alles sein. Wir, wie Sie gesagt haben, wir haben Naturthemen mit Tieren. Wir haben tiefe politische Themen. Wir reden über Demokratie, über Toleranz. Wir wollen wissen, wie ist es eigentlich, wenn wir bestimmte Ziele erreichen wollen und in der Schule besser werden wollen. Also ganz, ganz unterschiedlich und da geht eigentlich alles.
Und es muss sich aber immer auch noch irgendwie visuell gut umsetzen lassen. Es muss auch ein bisschen Action dabei sein. Es ist ja eben ja erlebbar machen. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Das ist das, was immer oben drüber steht. Wie schwer ist es da, so eine Balance zu finden?
Ja, es ist nicht immer einfach. Also wir haben so ein paar Zutaten für Pur Plus, für diese Kinderwissenssendung, die wir eigentlich immer wieder neu diskutieren. Zum einen erlebe ich was zu einem Thema, dass wir überlegen, okay, was kann ich machen, was kann ich erleben, wo kann ich in eine Situation gehen, die...
Der Stuntman,
genau. Eine Situation, die auch wirklich einen Wissensgewinn am Ende dann hat. Aber wir sind ja eine Sendung für junge Menschen. Das heißt, wir wollen auch junge Menschen zu Wort kommen lassen. Also es ist nicht nur so, dass das hier meine One-Man-Show ist sozusagen, sondern wir gehen auch zu Kindern und Jugendlichen nach Hause. Wir begleiten sie in bestimmten Situationen bei Herausforderungen, die sie haben, wenn sie ein großes Turnier zu spielen haben, wenn sie vielleicht eine Herausforderung gesundheitlich haben und uns erzählen, wie sie damit umgehen. Also da wollen wir auch ganz nah dabei sein. Und das sind so zwei Aspekte. Und der dritte wären dann so klassische Erklärstücke, wo wir komplizierte Sachverhalte vielleicht auch mit Grafiken erklären. Und das, ja, werfen wir alles in so einen Topf und gucken am Ende, was so rauskommt. Aber alles sollte eigentlich drin sein pro Folge.
Uns muss Erik ja auch ein bisschen Spaß machen.
Das wäre jetzt so mein ganz persönlicher Wunsch. Manchmal macht es halt auch nicht so viel Spaß, was ich machen muss. Also wenn ich in bestimmte Dinge reinhüpfe oder runterhüpfe, muss ich mich schon auch überwinden.
Echt? Es sieht immer so aus, als sei der Typ einfach sowas von eben wild da drauf. Man spürt nicht wirklich, dass sie da so ein bisschen, also ich würde mal sagen, 80% der Dinge, ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation es nicht gemacht würde, aber als Zuschauer würde ich sagen, würde ich niemals machen. Niemals. Ja. Dankeschön.
Ja, also ich habe so eine, ich weiß auch nicht, ich habe so eine natürliche Neugier, die mich dann, wenn es soweit ist, auch wirklich mit Spaß an der Sache Dinge bis zum Ende ausprobieren lässt. Also wir hatten zum Beispiel eine Sendung über Schlafen und Schlafentzug. Und dann wurde vorher in der Redaktion diskutiert, würdest du das machen, 2 Tage nicht schlafen und wir gucken, was mit dir passiert. Mhm. Ich meine, was ist der erste Impuls? Ich habe erst mal gesagt, finde ich jetzt nicht so spitze, ja? Ja. 48 Stunden wach zu bleiben.
Und dann guckt einem ja auch immer noch die Kamera ins Gesicht und guckt dann jetzt, okay, der Erik ist jetzt einfach scheiße drauf, um es mal direkt zu sagen.
Ja, so ist es, genau. Ja. Aber wenn die erstmal läuft, ich vergesse das ja dann auch und dann bin ich so drin und dann ist es ja auch wirklich spannend, ne? Und dann kann ich auch was rausfinden. Und es gibt ganz, ganz selten den Fall, dass die Redaktion eine Idee hat und ich dann wirklich sage, das kriege ich nicht hin oder das mache ich nicht. Wir hatten mal einmal die Idee, eine Sendung über Hypnose zu machen oder wir haben die auch gemacht, um zu zeigen, wie unser Unterbewusstsein auch funktioniert. Und dann war die Frage, ob ich das mache. Ob ich mich vor der Kamera und damit vor wirklich Millionen Menschen auch hypnotisieren lasse. Und da habe ich gesagt, das traue ich mich nicht, weil ich irgendwie nicht weiß, was da mit mir passiert. Was ist das? Was ist das, was da in meinem Kopf passiert?
Sind Sie ein Kontrollfreak?
Ich bin ein wahnsinniger Kontrollfreak.
Okay, ich habe es irgendwie schnell gespürt. Ja. Ich habe gedacht, der Mann will Kontrolle behalten.
Total, ja. Also mir ist es wichtig, einfach das, was ich mache, gut zu machen. Ne? Und zu wissen, was ich mache und wie ich es mache. Und da habe ich damals gesagt, nee, komm, müssen wir anders lösen. Und dann haben wir es anders gelöst. Aber das ist wirklich selten. Meistens lasse ich mich überzeugen, weil es auch im Sinne der Wissensvermittlung dann auch echt Sinn macht, dass ich mich in Situationen begebe.
Ja. Macht sich Ihre Mutter eigentlich Sorgen um Sie?
Ich hoffe, sie hört jetzt nicht zu. Ja, weil natürlich ist es so, klar.
Ja.
Klar. Also bei Action-Themen, wo ich irgendwo runterspringe oder an Seilen hänge oder so, da kann ich noch ganz gut argumentieren und sagen, das ist mit Experten, ich gucke mir das vorher genau an, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber wir hatten kürzlich ein Drehprojekt, was in Israel nahe Tel Aviv hätte stattfinden sollen. Mhm. Das ist im Moment eine Gegend, wo man wirklich als Journalist sogar überlegen muss, macht man das, fährt man da hin und muss abwägen. Ich bin ja jetzt kein klassischer Nachrichtenjournalist.
Ja.
Und da habe ich auch mit meiner Mutter lange diskutiert. Und das finde ich auch in Ordnung. Also man muss am Ende natürlich immer für sich selber gucken, auch ist es in Ordnung und möchte man es tun.
Mhm. Jetzt waren wir bei dieser Action-Seite, weil das natürlich auch so ins Auge springt, weil sie wirklich so viele verrückte Sachen machen und man sich fragt eben, wie hält er das aus? Es geht aber immer um das Wissen und was ich vielleicht auch aus der Kollegenperspektive so sehr, sehr, sehr spannend finde, ist, dass sie mit Kindern genauso sprechen, wie sie mit mir sprechen. Es gibt niemals diesen, der gute Onkel kommt jetzt und er wird euch mal was erklären, Tonfall, was man sonst so, dieser Kindergarten-Tonfall, den man ganz schnell hört, auch von erwachsenen Menschen, die das nicht wollen und es trotzdem machen. Wie vermeiden Sie das? Wie kriegen Sie dieses Prinzip Augenhöhe hin?
Ich fürchte, ich habe nur eine Art zu sprechen.
Super.
Irgendwie gibt es gar nicht so verschiedene. Also ich kriege das öfter mal zu hören, wenn mich Eltern oder auch Kinder vielleicht auch erkennen und mal ansprechen oder so. Und dann unterhalten wir uns und dann sagen die auch, ah, du bist ja wie im Fernsehen. Und dann nehme ich das als Riesenkompliment, auch wie Sie das jetzt gerade formuliert haben. Für mich ist das ein Kompliment, weil ich mache das so, wie ich es für richtig halte. Ich bin kein Schauspieler. Ich bin ein Journalist, der sich Themen anguckt und sie versucht klar aufzubereiten. Und offenbar ist das eine Art, die für Kinder und Jugendliche gut funktioniert. Ich habe mir aber nie ein Konzept gemacht, nie so eine Person ausgedacht, die ich da sein möchte. Und auch im echten Leben, wenn ich jetzt nicht fürs Fernsehen drehe und mit Kindern oder Jugendlichen rede, rede ich so, wie wir jetzt gerade reden. Mhm. Klar lässt man vielleicht mal Fachworte weg oder erklärt sie anders. Aber ich habe nie den Sinn darin gesehen, mit einer besonders onkeligen Attitüde da mit Kindern zu reden. Das war nie mein Ding.
Hm. Haben Sie auch das Gefühl, das hat mir Alphonse in einer der letzten Sendungen hier gesagt, dass Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft zu wenig gehört werden prinzipiell? Sie sind ja ganz nah dran.
Absolut. Also kann ich 100% unterschreiben. Also sie werden zu wenig gehört und wenn sie gehört werden, werden sie nicht ernst genommen. Und das Substanzielle, was in dem steckt, was junge Menschen uns erzählen, das ist ja wirklich was wir ernst nehmen sollten und nachdem wir auch unsere Handlungen vielleicht ausrichten könnten oder zumindest darüber nachdenken sollten, das wird nicht gehört. Ich war, muss ich echt sagen, ein großer Fan von der Fridays for Future Bewegung, weil ich gesehen habe, dass da junge Menschen was tun und auch wirklich was bewegen und dann gehört werden, weil da ist keiner mehr dran vorbeigekommen, weil das so groß wurde. Aber im Alltag und ja in ganz normalen Situationen erlebe ich das immer wieder, dass Kinder einfach das so drüber weggegangen wird, was da Wünsche, was Bedürfnisse sind, was Fragen sind. Und das wollen wir mit unseren Sendungen natürlich auch so ein bisschen, da wollen wir in diese Lücke wollen wir so ein bisschen gehen.
Mhm. Ist mein Eindruck dann richtig, dass Sie auch mehr gesellschaftlich relevante Themen, nicht einfach nur irgendwas Schickes aus der Wissenschaft, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, irgendwelche coolen Erkenntnisse cool darzustellen. Aber eben, wie stellt man Demokratie dar?
Mhm. Also für mich ist es eine Mischung. Wenn wir Sendungen machen, ist es auch gut, wenn da Fun-Themen dabei sind. Ich bin schon irgendwie Wasserrutschen gerutscht und Bungee gesprungen und was weiß ich nicht alles. Das gehört schon auch dazu, weil es sollen auch witzige Themen mal zwischendrin sein. Aber es stimmt schon, vor allem jetzt so als Schwerpunkt in den letzten Jahren hat sich das für mich ein bisschen rauskristallisiert, dass ich mehr auf so gesellschaftlich relevante Themen gehen will. Also wir hatten kürzlich eine Sendung, die haben wir genannt typisch Junge, typisch Mädchen. Da haben wir uns angeguckt, wie sieht das mit Rollenklischees aus?
Diese bei dummen Stereotypen.
Diese Stereotypen, die ja es gibt, aber die, positiver Spoiler, wenn man die Sendung noch nicht gesehen hat, die bei jungen Menschen, die kennen die, aber die leben die gar nicht so, wie wir das vielleicht denken. Das war super. Für mich ein ganz toller Dreh.
Das ist ja super.
Ja, wir haben zu Social Media natürlich was gemacht, ganz großes Thema, und um den verantwortungsvollen Umgang damit zu zeigen. Wir haben über Legasthenie kürzlich eine Sendung gemacht, um das ein bisschen aus der dunklen Ecke rauszuholen. Also es sind Themen, wo vielleicht mancher sagen würde, boah, muss man da jetzt eine Sendung zu machen oder kann man da eine Sendung zu machen? Und das ist dann wirklich da, wo wir sagen, ja, und dafür sind wir da, im ZDF als öffentlich-rechtlicher Sender, auch ein Sender, der nicht sagt, wenn da nicht so super viele zu gucken, machen wir es nicht. Nein, wir sagen, das ist wichtig, diese Themen aufzubereiten.
Die Mediennutzung wird immer diverser, zersplitterter. Das Fernsehen gibt es nicht mehr, die eine kluge Sendung für Kinder auch nicht. Wie reagieren Sie da drauf? Sie müssen ja unentwegt darüber nachdenken, wie kriege ich das, was ich will, an die Zuschauerin, den Zuschauer, die Kinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen natürlich auch. Ja,
das ist die große Herausforderung, der wir Medienmacher uns gegenübersehen. Ich glaube, unser Job hat sich geändert in den letzten, ja, sagen wir mal, 10 Jahren vom reinen Journalist, der vielleicht an den Themen so ein großes Interesse hatte, dass er deswegen diesen Job gemacht hat, hinzu, ich gehe in die Themen, aber ich muss auch überlegen, wie ich sie distribuiere, wie ich sie rausbringe, auf welchen Plattformen ich das mache. Das kann man nicht mehr trennen. Das musste ich auch lernen, sage ich ganz ehrlich. Also ich mache das ja auch echt schon viele Jahre und habe irgendwann gemerkt, es funktioniert mich nicht mehr nur in Themen zu denken. Wir müssen uns fragen, auf welchen Plattformen funktioniert es, und wir müssen auf diese Plattformen gehen.
Bei Instagram sind Sie selber auch noch ziemlich vorsichtig, ja, würde ich jetzt mal so beschreiben.
Ja, weil ganz ehrlich, ich habe wenig Zeit dafür. Ich mache viele Sendungen und wir drehen viel, und ich versuche einfach, sag ich mal, in meinem Hauptjob einfach da meine Energie reinzugeben. Und Instagram funktioniert, wenn man da selber viele Inhalte auch reingibt und Stories macht und auch gute Inhalte. Ich finde das gut, wenn man das macht, aber ich habe da leider wirklich wenig Zeit für und behandle das im Moment noch so ein bisschen stiefmütterlich. Aber das ist genau das Ding. Also wir können
nicht alles alleine machen.
Man kann nicht alles alleine machen, genau. Und man muss sich einfach überlegen, wie erreichen wir die jungen Leute. Und das ist, oder generell die Zuschauer. Wir haben ja auch eine tolle Streaming-Plattform im ZDF, unsere Mediathek. Auch da gehen jetzt Energien rein. Also es hat sich sehr breit aufgefächert. Und wir wollen natürlich versuchen, an so vielen Orten wie möglich zu sein, ist ja klar. Aber das bindet Ressourcen. Aber das ist unser Job mittlerweile.
Und man muss sich natürlich genau überlegen, was will man an welcher Stelle wie darstellen. Und da muss man natürlich auch immer dabei bleiben. Das ist ja auch so ein Geheimnis, immer das Gleiche machen, immer im Stil bleiben. Und da ist der Kontrollverlust, wenn wir dabei sind, natürlich auch schnell, ist es jedenfalls eine Gefahr des Kontrollverlustes.
Ja, es ist, wie Sie sagen, es ist sehr divers. Also die verschiedenen Plattformen haben so viele unterschiedliche Regeln und Wirkungsweisen, dass wir, wenn wir jetzt so ein Format haben wie Terra Explore oder Nano oder Pur Plus, dass wir überlegen müssen, wie können wir das übersetzen in diese Welt. Und natürlich soll der Kern soll bleiben. Es muss ein Wesensmerkmal ja erkennbar sein. Das ist nicht einfach. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass nicht jedes Format auf jeder Plattform funktioniert. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, komm, wir nehmen das und machen es auf TikTok, Instagram, YouTube und was weiß ich wo noch. Mhm. Man muss sehr genau gucken und muss sich dann überlegen, wie kann das auf der Plattform funktionieren und wie kann man da eine Zuschauerschaft aufbauen.
Mhm. Auch hier sind Sie noch ein Suchender. Also nicht auch hier, sondern hier sind Sie ein Suchender.
Kann man schon sagen, ja. Es gibt, ich habe die Biografie von Alfred Biolek, als die vor vielen Jahren rauskam, gelesen. Ja. Und er hat mal gesagt, er ist jemand, der nicht sucht, sondern der findet. Das fand ich irgendwie eine ganz tolle Formulierung, die ich für mein Leben so, ja, in dem Sinne übernommen habe, dass ich gesagt habe, irgendwie ist das bei mir auch so. Ich denke mir die Sachen gar nicht so aus, sondern die sind da auf dem Wegesrand und dann entdecke ich die und dann mache ich was draus. Insofern bin ich vielleicht kein Suchender, sondern eher ein Finder oder so.
Hat auch das Thema, Ihr Lebensthema, das würde ich jetzt mal so sagen, Sie gefunden oder haben Sie es gesucht? Es klingt ja auch so ein bisschen so, wenn man so ein bisschen Ihre Biografie liest. Sie waren in der Schule, bei der Schülerzeitung, in der Theatergruppe, haben dann studiert. Da denkt man, ja klar, der geht zum Fernsehen, der wird da Moderator, klar, hat eine schöne Stimme, why not? Alles gut geplant.
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich wollte das ja nie machen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da gelandet bin und wie ich jetzt plötzlich hier sitze und darüber rede. Nee, ich wollte eigentlich Schauspieler werden.
Sie wollten also Schauspieler werden?
Ich hatte viele Berufswünsche. Mein Papa war Elektroingenieur, das wollte ich auch werden. Ich wollte auch mal zur Post, weil da konnte man stempeln, da war ich aber noch ein bisschen kleiner. Und dann wollte ich Theater AG, Stichwort Theater AG Schule, wollte ich gerne Schauspieler werden. Mhm. Und habe Theater, Film und Medienwissenschaften studiert, um ja mal so da reinzuschnuppern in diese große Welt von Film und Fernsehen und Medien. Und dann bin ich über ein Praktikum beim Radio gelandet und habe da dann zufällig von einem Casting beim Fernsehen fürs Kinderwissensfernsehen erfahren. Und da habe ich so gedacht, ah ja gut, ich kann ja mal hingehen. Und da ist das passiert plötzlich und dann war ich da drin.
Und es ist eigentlich ganz schön, dass man sich nicht immer verstellen muss, sondern eigentlich, wenn man es gut macht, immer Erik Meier sein darf.
Oh, das ist eine schöne Formulierung, ja. Also ich darf tatsächlich der sein, der ich bin. Das ist echt ein großes Geschenk. Ich muss mich nicht verstellen. Ich darf das machen, was mir Spaß macht und damit noch, wie ich finde, Menschen schlauer machen und damit was irgendwie Gutes in der Welt machen, wenn man das jetzt mal so groß formulieren will. Insofern, ja, bin ich da wirklich sehr, sehr glücklich.
Wie oder wodurch haben Sie selber gemerkt, das ist es, das passt zu mir. Ich werde jetzt nicht Schauspieler, sondern eben das und das wird mein Beruf und, wenn ich das jetzt richtig übersetze, meine Berufung.
Tja, muss ich mal überlegen, gab es einen Moment, wo ich das überhaupt gedacht habe?
Also jetzt haben Sie es ja so erzählt, dass Sie gesagt haben,
Genau, also es ist richtig, es fühlt sich richtig an. ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade das erste Mal ist, dass ich das so bewusst ausspreche, wenn wir darüber reden, aber es gab nie so einen Moment, wo ich dachte, ach so, jetzt wird mir klar, es war richtig und ab jetzt mache ich's. Ich glaube, es ist so passiert und es hat immer Spaß gemacht. Und wenn mir was Spaß macht, dann bleibe ich da dabei. Und ich habe tolle Kollegen. Wir haben eine ganz, ganz tolle Redaktion, mit der ich ja seit vielen Jahren zusammenarbeite. Und es erfüllt mich einfach. Und deswegen bin ich da, glaube ich, einfach hängen geblieben.
Hängen geblieben.
Im positiven Sinne.
Im positiven Sinne ja. Und sehr, sehr erfolgreich hängen geblieben, muss man ja auch mal sagen. Sie sind ja auf allen Ebenen aktiv. Sie schreiben auch Bücher für Kinder. Sie machen einen Podcast, den viele Menschen hören. Das ist ja wirklich viel und es ist eine große Präsenz. Wie beeinflusst das, was Sie machen, Ihr Leben, also ich meine jetzt jenseits des Berufes, Sie sammeln Wissen, aber auch Erfahrung. Also ich sag mal, wenn Sie sich mit dem Auto im Main versenken lassen, das schüttelt man ja nicht einfach so ab und sagt, das war jetzt ein guter Dreh, daraus machen wir eine tolle Sendung. Und heute Abend bin ich wieder der gemütliche Erik auf dem Sofa.
Ja, das stimmt. Also mich hat die Arbeit fürs Wissensfernsehen oder vor allem auch für diese Reportagen, wo wir so Erlebnisreportagen machen, hat mich tatsächlich total verändert, glaube ich, weil ich ein super introvertierter Mensch eigentlich bin. Oder also was heißt eigentlich, das bin ich.
Sie sind ein introvertierter Mensch.
Ja, ich weiß, das klingt erstmal nach einem Widerspruch, wenn man denkt, dass der Mensch ist ja viel in Medien zu sehen. Wir haben auch mal bei Terra Explore eine Sendung über Intro- und Extroversion gemacht. Da habe ich dann auch gelernt, dass sich das gar nicht so widerspricht. Dass sogar das öfter so ist, dass auch introvertierte Menschen Berufe haben, wo sie vielleicht auf der Bühne stehen oder so. Aber ich kann das für mich sagen. Ich bin gerne allein. Ich ziehe Energie aus dem Alleinsein. Ich brauche sehr lang, bis ich mit Menschen so warm werde, dass ich die richtig in meinen inneren Kreis lasse. Also ich bin sehr introvertiert. Und was ich durch die Arbeit für die Sendung gelernt habe, ist, dass es sich immer lohnt, so ein bisschen diesen inneren Schweinehund zu überwinden, doch mal was zu machen, was vielleicht nicht die Komfortzone ist. Also rauszugehen und zu sagen, komm, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Auch wenn ich jetzt eigentlich lieber für mich wäre und mich das nicht trauen würde, komm, ich mach das mal. Oder ich rede mal mit Leuten, die gar nicht in meine Bubble gehören. Oder ich springe in den Main, obwohl ich das sonst nie machen würde. Also das sind Dinge, zu denen ich beruflich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gezwungen war oder bin, weil das mein Beruf ist. Aber das habe ich dann schon auch für mich mitgenommen. Es lohnt sich, diesen Schritt zu machen und es lohnt sich, die Komfortzone zu verlassen. Und das hat mich, glaube ich, schon wirklich reicher gemacht und voll nach vorne gebracht, persönlich so.
Kann ich mir gut vorstellen, wie Sie das beschreiben, weil das natürlich einfach den Kopf aufmacht und das, was wir alle brauchen, veränderungsbereit zu sein, erzwingt. Und wenn man es nicht muss beruflich, sagt man dann, warum soll ich das machen?
Genau, also Veränderung und auch andere Perspektiven zulassen und sich für die interessieren, ohne den Druck zu haben, dass man die übernehmen muss. Also es ist ja ganz spannend, sich zu interessieren für das, was andere denken, sagen, für andere Ideen, Situationen, was auch immer. Und das zu sehen und zu akzeptieren, wahrzunehmen, man muss ja gar nicht unbedingt sich wertend dazu verhalten. Aber es zu sehen und es in der Welt zuzulassen, so, das ist was ich, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre durch diesen Job immer mehr auch mit ins Privatleben genommen habe.
Wie kommen Sie mit dem Loslassen zurecht? Sie müssen sich ja ganz schnell und empathisch mit Menschen verbinden, aber dann auch wieder loslassen, weil das Nächste ansteht. Das ist ja emotional kein ganz leichter Prozess, würde ich sagen, so beim Draufgucken.
Wie komme ich damit zurecht? Ich könnte jetzt sagen, nicht so gut, aber das klingt eigentlich zu negativ. Also mir fällt es schwer, loszulassen.
Fände ich irgendwie eine naheliegende Antwort. Deshalb habe ich gedacht, ich muss das mal fragen. Ich habe ja groß Loslassen draufgeschrieben, weil ich gedacht habe, ich kann mir das schlecht vorstellen bei der Fülle, die Sie machen und wie Sie da immer auf die Leute losgehen.
Losgehen,
das klingt jetzt wieder so wie, wow, der frisst Sie. Nein, wie Sie aufschließen und dann müssen Sie sie aber auch wieder loslassen.
Ja, also ich würde sagen, ich kann nicht gut loslassen, aber ich finde es gut. Klar ist das auch etwas, was einen dann sehr auf sehr vielen Ebenen auslastet oder vielleicht sogar manchmal belastet. Aber ein Beispiel, wir haben gerade aktuell eine Sendung gedreht zum 80-jährigen Jubiläum Kriegsende mit der Holocaust-Überlebenden Eva Erben, die noch lebt, die über 90 ist. Und das ist natürlich naturgemäß ein Thema, wo man lange recherchiert und wo man sehr tief drinsteckt, was einen emotional sehr mitnimmt. Und Eva hat tolle Sachen gesagt, hat über ihr Leben erzählt. Und natürlich habe ich das mit nach Hause genommen, wochenlang. Aber das war eigentlich gut. Und ich habe das auch sehr genossen, Freunden davon dann zu erzählen. Und auch an einigen Abenden, wo ich mit Freunden zusammensaß, war das wirklich bestimmendes Thema auch, dass ich davon erzählt habe und was für Sichtweisen da entstanden sind. Und das war eigentlich gut. Insofern würde ich sagen, Dinge lassen mich nicht los, aber es ist doch schön, das ist doch unser Leben, ne, als Mensch, dass wir sagen, komm, da passiert was, lass es was mit dir machen. Das finde ich etwas, was eigentlich was Schönes ist.
Wenn Sie jetzt schon die Freundesrunden angesprochen haben, ich kann mir das gut vorstellen, dass Sie das dann erzählen, ja, was ich heute erlebt habe, es ist einfach auch alles so toll. Eben rollen die dann manchmal mit den Augen, dass sie sagen, oh, der Erik wieder.
Das müssten wir die jetzt mal fragen, aber ich glaube, hier wieder Thema Introversion und ein bisschen eher zurückhaltender Mensch, ich erzähle gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also von Dingen, die ich jetzt actionmäßig erlebt habe, erzähle ich eigentlich gar nicht so viel, es sei denn, jemand fragt danach. Wenn es aber wirklich was ist, was mich persönlich beschäftigt, wo ich sage, das ist auch ein wichtiges Thema oder ich habe das vorhin erwähnt, wir haben eine Demokratiesendung mit Jugendlichen gemacht, da haben wir so eine kleine Versuchsaufstellung gemacht, wo Jugendliche miteinander diskutiert haben und geguckt haben, wie kommt man denn zu einem Konsens? Und das war ganz, ganz toll zuzugucken, weil die von Natur aus das geschafft haben und da hätten wirklich alle Politikerinnen und Politiker mal zugucken müssen, wie die das gemacht haben. Und da bin ich rausgegangen und das musste ich einfach meinen Freunden erzählen, weil das so toll war. Und dann ja, hoffe ich mal, dass die das interessiert zur Kenntnis nehmen. Wenn nicht, bitte melden.
Das Telefon wird nicht stillstehen. Ja, und die Demokratiesendung kann man noch im Internet angucken, ja. Habe ich auch angeguckt. Es sind ja nicht alle Sendungen da, weil es ja dieses Verweildauer-Dingsbums in der Mediathek gibt. Und da kann man nicht alles nachgucken, aber die Demokratiesendung, die kann man da.
Die ist noch drin, genau.
Die ist noch drin. Wenn Sie das schon so erzählt haben, was passiert mit Ihnen, wenn diese wilden Höhepunkte, diese heftigen Adrenalinschübe vorbei sind, wenn Sie da aufgeregt sind, aus dem Flugzeug gesprungen oder was weiß ich, aufregende Sachen gemacht haben, diese Auf- und Abs, wie managen Sie die für sich selber?
Also bei so Sendungen oder Drehs, wo viel actionmäßig passiert, oder es ist eigentlich nicht nur da, es ist auch bei den Sendungen, wo wir mit tollen Leuten drehen, da bin ich schon so ein bisschen auf 150, glaube ich. Also ich muss mich da versuchen runterzubringen danach. Und das kann ich ganz gut, weil ich, wie gesagt, auch gern alleine bin. Aber manchmal ist es echt so, ich sag's jetzt mal, wie es ist, dass ich halt einfach an die Wand glotze zu Hause. Ja, ich setze mich auf die Couch und dann schaffe ich es manchmal noch nicht mal, eine Serie zu gucken oder so, weil das ja auch wenigstens eine minimal intellektuelle Aufgabe ist. Dann sitze ich da und gucke so vor mich hin und denke so ein bisschen nach. Das hilft mir dann dabei, runterzukommen. Ich glaube, wenn mich da jemand sehen würde, wird wahrscheinlich denken, was ist mit dem gerade los, ja. Katatonischer Zustand. Aber das, also wirklich kein Input und allein zu sein, das hilft mir dann schon so ein bisschen, mich wieder einzunorden.
Sie haben dann nicht so dieses, Sie fallen dann nicht in irgendein Loch?
Ich weiß nicht, ist das ein Loch? Es ist so.
Das würde ich jetzt nicht Loch nennen.
Also es ist ein bisschen eine Unterspannung vielleicht. Also bei Dreharbeiten bin ich sehr im Positiven angespannt. Also ich habe eine Anspannung, die einfach nötig ist, damit die Dinge zusammengehalten werden und das passiert, was ich mir vorgenommen habe oder ich die Fragen stellen kann, die ich mir vorgenommen habe und dass die Gesprächspartner gut finden und so weiter. Und zu Hause ist es dann, wenn es vorbei ist, ist es, glaube ich, so, ja, wie so eine Unterspannung. Das lässt dann los und da muss man dann erstmal mit klarkommen und dann ja vor sich hinklotzen. Das ist, glaube ich, so meine Taktik.
Ja, so ein bisschen die selige Verwahrlosung.
Ja, das ist schön.
Darf auch mal sein. Darf auch mal sein. Wie bleiben Sie der Lebenswirklichkeit des Zielpublikums, jedenfalls bei Pur Plus? Sie sind ja nicht nur bei Pur Plus. Wir müssen auch nochmal den Blick ein bisschen weiten. Aber wenn wir jetzt nochmal kurz dabei bleiben, der Lebenswirklichkeit dieses Zielpublikums nahe. Mit Mitte 40, darf ich das sagen?
Das, ich bitte darum, das dürfen wir sagen. Ich bin ja froh, dass ich Mitte 40 schon mal geworden bin. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
Das ist eine gute Haltung, ja.
Ja, wir drehen ja viel mit Kindern und Jugendlichen. Also da haben wir eigentlich kontinuierlichen Kontakt mit der Zielgruppe. Und wir versuchen auch tatsächlich immer wieder in Schulen zu gehen und so ein bisschen Feedback einzuholen. Wir haben im ZDF gerade ein großes Projekt, das heißt ZDF Goes Schule. Da gehen wir an Schulen. Wir sprechen über Medien, Medienbildung, über Demokratie. Wir versuchen Feedback dazu zu bekommen, wie wir bei ganz Jungen ankommen. Also haben wir ganz konkret ein Projekt aufgesetzt, wo wir da im Austausch sein wollen. Das finde ich super. Also da bin ich bei vielen Schulbesuchen dabei gewesen schon und auch in Zukunft noch dabei. Und das finde ich wichtig. Sonst ist es, glaube ich, schwierig, da auch wirklich am Ball zu bleiben.
Mhm. Und man kann doch wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht ohne Rolle, so eine Art Peter-Lustig-Rolle bis ins hohe Alter Kindersendungen moderieren. Braucht man einen Plan B.
Tja, da würde ich jetzt mal Gegenfrage machen, warum kann man das nicht?
Ja, das ist eine gute Frage, ja.
Ja, also
weil dann der Onkel kommt.
Weil dann der Onkel, also das Onkelige, meinen Sie, kann sein. Also ich denke da natürlich auch viel drüber nach. Es ist auch so eine Frage, die immer mal wieder so kommt. So, wie lange willst du das noch machen? Und auch da muss ich leider sagen, irgendwie fällt es mir super schwer, da aktiv mir eine Meinung zuzubilden. Ich kann jetzt nur sagen, im Moment habe ich das Gefühl, das ist der richtige Ort, wo ich gerade bin. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort für das, was ich mache. Und das ist schon seit 17 Jahren so.
Und das finden hier offenbar ganz viele Menschen auch so.
Davon ist jetzt erstmal positiv
auszugehen. Vergessen Sie die Frage.
Nee, das ist ja eine gute, das ist jetzt gar nicht so gemeint gewesen, dass die Frage schlecht ist, sondern dass es tatsächlich mich natürlich auch beschäftigt und ich mich schon auch frage, kommt irgendwann dieser Tag, wo ich morgens aufwache und denke so, das war's jetzt. Kein Kinder- und Jugendfernsehen mehr. Und ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich mache im Moment Fernsehen und Medienprodukte für ganz viele verschiedene Zielgruppen. Und wenn sich das von meinem Inneren nicht ändert, wird das auch noch lang so weitergehen.
Sie machen ja auch Terra Explorer. Da gibt es im Juni eine neue Staffel. Da gibt es aber auch eine aktuelle Staffel in der Mediathek, die Ende letzten Jahres erschienen ist. Sie machen Nano regelmäßig. Unterscheidet sich die Arbeit für diese, ich sage jetzt mal, Schubkasten-Erwachsenenformate zu der von Pur Plus? Von Pur Plus so rum?
Also ein bisschen schon, das schon, weil klar, wenn man für ganz junge Menschen was macht, dann muss man, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, zum Beispiel Fachbegriffe anders erklären, weglassen. Man kann nicht alles voraussetzen, aber auch da ist es so, dass ich da rangehe, so wie ich denke, dass es richtig ist. Also ich glaube, ich bin in den verschiedenen Formaten jetzt nicht sehr unterschiedlich. Und das Tolle ist ja, dass Pur Plus ist für die ganz Jungen, Terra Explore ist für die jungen Erwachsenen und Nano ist so für 50, 60 plus, das ist so Dreisat-Publikum, die Sendung läuft ja auf Dreisat, dass ich da tatsächlich so ein Themenspektrum plötzlich habe, was ganz viele Menschen erreicht und das macht mich total happy. Ich habe einmal in einem Hotel morgens beim Frühstück gesessen und dann hat mich eine Mutter erkannt und ist zu mir gekommen, hat mich angesprochen und gesagt, dass sie immer mit ihrem Kind Pur Plus guckt. Und dann kam plötzlich ein älterer Herr um die Ecke und sagte, Sie sind doch der von Nano. Und dann dachte ich, das ist doch der absolute Jackpot, dass ich über die Generationen hinweg Wissen vermitteln darf und das tatsächlich auch funktioniert und ankommt. Also mehr geht ja gar nicht.
Sie fühlen sich im Anzug nicht verkleidet?
Überhaupt nicht. Bei Nano trage ich Anzüge, genau. Mhm. Und als ich da angefangen habe, war mir das auch irgendwie wichtig, weil ich total gerne Anzüge anhabe. Das glaubt man gar nicht, ne? Weil im Kinderfernsehen bietet sich das nicht so an. Und dann sagte eine Kollegin, wieso hast denn du einen Anzug angehabt? Das ist so ungewohnt. Und dann habe ich gesagt, naja, weil ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich mag Anzüge.
Es sieht gut aus. Es sieht gut aus, ja.
Und seitdem habe ich bei Nano auch immer mal wieder einen Anzug an. Also, why not?
Und ich habe auch Fotos gesehen mit Fliege. Sah auch gut aus, sah nicht verkleidet aus.
Sie haben ein Foto gesehen mit Fliege, das würde ich dann aber gerne mal sehen. Das ist sehr selten, dass ich Fliege trage, kommt aber tatsächlich ab und zu vor.
Auf Ihrer Webseite habe ich das gesehen. Okay. Da ist eins von einer Moderation von irgendeiner Preisverleihung, würde ich sagen.
Ah ja, also genau, wenn ich mal so richtig auf die Kacke haue sozusagen, dann mache ich Fliege.
Dann Fliege. Achso, wenn Erik Meyer mit Fliege kommt, wissen Sie, jetzt will er mal so richtig Eindruck schinden.
Ja, so ist es.
Ja. Ihre letzte spannende Selbsterkenntnis?
Die letzte spannende Selbsterkenntnis. Wir haben für Terra Explore eine aktuelle Staffel gemacht, die sich mit Lüge und Wahrheit beschäftigt. Mhm. Und Lügen und die Wahrheit sagen, das ist ein sehr spannendes Thema. Mhm. Wie man im Leben, warum man manchmal einfach nicht die Wahrheit sagt. und warum das manchmal gut ist, aber manchmal auch wirklich überhaupt nicht gut ist. Da habe ich viel drüber nachgedacht und habe für mich rausgefunden, dass ich oft die Wahrheit sage, was gut ist, aber nicht immer sein müsste. Ich sage es jetzt mal vorsichtig. Also es ging darum, dass manche Lügen sind auch gut und halten auch die Gesellschaft zusammen.
Mhm,
ja. Und das habe ich ja für mich so ein bisschen mit rausgenommen, weil ich eigentlich immer die Philosophie habe, Wahrheit muss auf den Tisch, basta. Es gibt aber Situationen, wo das vielleicht nicht unbedingt so sein muss.
Nee. Also ich denke ja auch immer zunehmend, dass alles, was man ausgesprochen hat, kann man nicht zurückholen. Mhm. Halt lieber mal die Klappe.
Es lohnt sich auf jeden Fall, drüber nachzudenken.
Ja, natürlich, ja. Und vielleicht nicht alles auf den Tisch packen, ist, denke ich, häufig. Das ist schön, dass Sie das sagen. Ich schäme mich manchmal dafür, dass ich so denke, nee, ich sag das jetzt nicht.
Ja, ich denke, wenn man sich empathisch auch mal einfach in die andere Seite reindenkt, ne, und sich fragt, kann das jemanden verletzen, ist es das wert, dann muss man nicht unbedingt immer alles erzählen. Manchmal will man es erzählen, um sich zu erleichtern, aber das bringt der anderen Person nicht unbedingt was. Mhm. Und das muss man so ein bisschen abwägen. Es gibt aber natürlich Extrembeispiele. Wir hatten in der Sendung eine Frau, die wurde von ihrem Mann verlassen, indem er seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat. Ich würde sagen, diese Lüge ist eine, die wir als absolut nicht gut klassifizieren können.
Ganz klar, das ist jetzt nicht so schwer, das in die negative Ecke zu stellen. Nee, das ist jetzt keine große emotionale Entscheidung. Wenn man so prominent ist wie Sie, Sie haben ja schon von den Begegnungen erzählt mit den unterschiedlichen Altersgruppen, dann begegnet man ja unentwegt auch den Bildern und Vorstellungen, die sich Menschen, die ihre Sendung sehen, die von ihnen lesen oder hören, den Vorstellungen, die sich von ihnen machen. Wie finden Sie den Erik, der Ihnen da begegnet, in diesen Vorstellungen?
Das ist eine super Frage. Weil das ist ein Thema, was nicht einfach ist, finde ich. Also ich bin, also wie ja alle, die in den Medien sind oder auch Menschen, die TikTok, Instagram machen, da bin ich ja nicht allein, aber ich kann ja nur von mir sprechen. Und ich bin ganz oft mit einem Ich von mir konfrontiert, was nicht immer deckungsgleich oder nicht mehr deckungsgleich vielleicht mit dem Ich ist, was gerade aktuell in mir drin ist. Mhm. Es laufen alte Sendungen, es laufen so viele Dinge von mir und Menschen, die das sehen, die sehen das und dann, wenn die auf mich treffen, erwarten die, dass das so ist. Und das ist halt nicht immer so. Ich habe natürlich auch Tage, an denen ich, keine Ahnung, nicht gut drauf bin, nicht reden will, nicht lustig bin, nicht wissbegierig bin, für mich allein sein will, was auch immer. Und dann fällt es mir total schwer, jemandem das klar zu machen, dass das schon zwei unterschiedliche Dinge sind. Also ich bin im Fernsehen nicht ein anderer Mensch, aber wenn ich privat bin, dann bin ich halt nicht im Fernsehen. So würde ich das sagen. Und damit muss ich manchmal klarkommen. Also ich muss dann manchmal auch runterschlucken, dass ich sage, ich wäre jetzt gerne allein. Das fällt mir super schwer, das schaffe ich nicht. Also dann versuche ich irgendwie die Zähne zusammenzubeißen und vielleicht kurz da über meinen Schatten zu springen. Mhm. Aber mit dem eigenen Ich von außen konfrontiert zu werden, ist, finde ich, manchmal nicht so einfach, muss man echt sagen.
Das kann ich mir vorstellen, weil ja die Vorstellungen sicher auch sehr unterschiedlich sind durch die unterschiedlichen Zielgruppen. Ältere Menschen machen sich andere Vorstellungen als Kinder und deren Eltern, die gemeinsam Pur Plus gucken.
Ja, genau. Also ich glaube, so eine Grunderwartung, und das ist ja auch in unseren Formaten so ein Grundgefühl, was immer mit dabei ist, ist, dass ich sehr interessiert und sehr lustig immer Dinge frage und erleben will. Und das ist ja ein Zustand, den kann man ja nicht im Leben 24 Stunden am Tag durchhalten. Das ist ja so, ne? Das heißt, wenn ich mal irgendwo auf einer Parkbank sitze und eine Zeitung lese und jemand kommt und spricht mich an, dann ist das ein anderer Modus. Ja, mhm. Für mich zumindest.
Ja.
Aber
ja.
Ich will das gar nicht zu sehr dramatisieren. Das sind ja... Ist ja auch schön. Es ist ja total schön, dass Menschen die Sendung auch gucken. Dafür machen wir es ja. Und mit so kleinen Randerscheinungen kann man schon auch klarkommen.
Mhm. Sie sind sehr ehrlich in diesen Sendungen, auch in den Büchern. Da beschreiben Sie sich auch ganz selbstironisch oft in Situationen, die anderen peinlich werden und die man gar nicht gerne öffentlich teilen würde, dass Sie nicht so gerne singen. Das haben Sie in der Sendung groß gemacht. Diese Klopapiergeschichte fand ich sehr lustig. Wo ziehen Sie die Grenzen, um nicht geradezu öffentlich seziert zu sein?
Die Klopapiergeschichte müssen wir vielleicht kurz einordnen.
Den müssen wir kurz einordnen. Erik Meyer, also korrigieren Sie mich, aber ich sage jetzt einfach mal, was ich gelernt habe in dieser Sendung. Erik Meyer kauft nicht gern Klopapier, weil ihm das peinlich ist. Ich habe mich so vor Lachen ausgeschüttet, weil ich gedacht habe, wie neurotisch ist der Typ denn?
Sie werden überrascht sein. Ich habe das ja recherchiert. Ich bin ja nicht allein damit. Also Klopapierscham ist ja wirklich etwas, was es gibt.
Alle brauchen das.
Ja, ich meine, es wären irgendwas mit 30% der Menschen, die das nachvollziehen können. Also ich finde, man muss über sich selbst lachen können, sonst ist irgendwie alles verloren. Und das liebe ich. Also das Schönste in den Sendungen ist für mich, wenn was passiert, wo ich eigentlich deppert dastehe. Und wo ich mich von außen beobachte und denke, das gibt's doch nicht, dass dir das jetzt passiert ist. Dass dir im Schwerelosflug der Sabberfaden so im Gesicht rumschwabbelt, dass das irgendwie eklig aussieht.
Und sie schneiden es nicht raus. Das ist ja der Punkt.
Das ist doch das Beste.
Naja, man sieht jetzt nicht wirklich lecker aus.
Nee, ich finde das gut. Ich finde, wir müssten alle viel mehr über uns lachen und das Leben nicht so ernst nehmen. Das würde so viel Luft aus ganz vielen Problemen rausnehmen. Und deswegen teile ich das total gerne. Und wenn man jetzt öffentlich diskutiert, ob ich Klopapier kaufe oder nicht, finde ich das super. Also, go for it.
Entschuldigung, ich muss jetzt noch mal ein bisschen lachen. Aber meine Frage war ja die, wo Sie da die Grenzen ziehen, um nicht ja quasi von allen wie Material betrachtet zu werden.
Also eine Grenze, die ich auf jeden Fall ziehe, ist mein Privatleben. Da habe ich eine sehr, sehr hohe und starke Grenze.
Das Klopapier ist ja aber auch was Privates, das macht man ja jetzt nicht dienstlich, Klopapier
kaufen. Das stimmt, es ist ein bisschen eine Mischkalkulation. Also es gibt Dinge, die ich aus meinem Privatleben, wie soll ich sagen, vielleicht entleihe und sie ein bisschen in die Öffentlichkeit setze, wie zum Beispiel das Klopapier oder ich engagiere mich ja auch im queeren Bereich, im LGBTQ-Bereich. Deswegen erzähle ich auch, dass ich mit einem Mann verheiratet bin. Das ist für mich etwas, was in dem Fall Sinn macht, das zu erzählen. Mhm. Was ich aber nicht, wirklich gar nicht mache, ist, dass ich aus meinem Privatleben Dinge berichte. Ich würde nie was von zu Hause posten. Ich möchte nicht darüber reden, wie ich lebe, wo ich lebe und warum ich da lebe oder so. Das ist wirklich meine ganz, ganz große Grenze. Aber ich würde das schon unterscheiden von so Momenten, wo ich meine Persönlichkeit zeige. Die Persönlichkeit gebe ich gerne nach draußen und da darf man auch gerne drüber lachen oder sich auch mal lustig drüber machen. Aber meine Person an sich, mein Privatleben, das ist mir sehr, sehr heilig.
Irgendwo müssen Sie ja auch Sie einfach nur Sie selbst sein können, mal ohne Kontrolle. Ansonsten haben Sie ja immer den Erik Meyer auf der Schulter, den alle kennen, was ja auch nicht so ganz leicht ist.
Ja, wahrscheinlich bin ich am meisten ich, wenn ich dann auf der Couch sitze und die Wand anglotze, was ich vorhin erzählt habe. Also die Momente, klar, die schaffe ich mir. Das ist dann im Privatleben ist das so. Da bin ich mit mir, glaube ich, wirklich sehr im Reinen und bin auch gern mit mir zusammen.
Das ist ja schön, ja.
Ja.
Ich bin gern mit mir zusammen.
Ja, macht das Sinn überhaupt mit mir zusammen?
Also, nee, ja, natürlich, weil man ist ja dauernd mit sich zusammen und oftmals ist man ja auch ein bisschen auf der Flucht vor sich selber.
Ja, also ich mag mich irgendwie, also im Privatleben oder so, mich als Person mag ich. Im Job bin ich sehr kritisch mit mir. Also da fällt es mir manchmal leicht loszulassen, wenn was nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gedacht habe. Aber ja, das gehört halt auch dazu. Musste ich auch lernen, das manchmal ziehen zu lassen.
Bei den vielen Themen, die Sie schon behandelt haben, auf unterschiedliche Weise, auf den unterschiedlichen Plattformen, auf den unterschiedlichen Distributionswegen, wie man so schön sagt, in Büchern, in Podcasts, in unterschiedlichen Fernsehsendungen, stellt sich da manchmal bei Ihnen auch so das Gefühl ein, oh, haben wir alles schon gemacht, reicht jetzt auch.
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht, weil wir Themen tatsächlich immer mal wieder aufgreifen, aber einfach einen anderen Fokus setzen, andere Herangehensweise an ein Thema, neue Gesprächspartner nehmen, für mich eine neue Situation suchen, in die ich da gehen kann. Und also das Leben ist ja so vielschichtig, dass man, glaube ich, ein Thema, könnte man wahrscheinlich 100 Sendungen zu machen. Wir haben ja eher das Problem, wenn wir ein Thema bearbeiten, dass wir weglassen, 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 damit es spitz Sinn macht und in eine Sendung passt.
Ja, na klar.
Und insofern, habe ich eigentlich immer wieder das Gefühl, dass wir was, was Neues machen, eine neue Herangehensweise finden. Und wenn das nicht so ist, dann machen wir es auch nicht. Also dann würden wir nicht sagen, komm, jetzt machen wir es halt nochmal genau so, sondern wir suchen dann so lange, bis es Sinn macht und wirklich auch einen Mehrwert hat.
Mein Gefühl ist, dass Themen komplexer werden. Kann auch eine völlige Falschdeutung sein, einfach weil man auf mehr Aspekte glücklicherweise eben aufmerksam ist und sie versucht mitzudenken. Wie gehen Sie mit dieser Komplexität um? Oder mit diesem Gefühl? Ich weiß, vielleicht sagen Sie auch, ja, es wird alles komplexer. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, die Welt ist... Ja, ist die Welt komplexer? Ja, muss ich gerade selber mal drüber nachdenken. Also ich würde sagen, das, was auf uns einströmt, ist sehr komplex geworden, weil es so viel ist.
Weil wir alles wahrnehmen können.
Richtig, wir können alles wahrnehmen, wir kriegen alles mit, wir kriegen es auf so vielen Kanälen mit. Und was sehr schwer, finde ich, ist zu verstehen und einzuordnen, ist so die Multikausalität, die in allem mitschwingt. Wie sich die Dinge gegenseitig bedingen in der Politik, wie Forschung Politik beeinflusst, wie Politik Forschung beeinflusst, was jetzt gerade, wir haben ja eine ganz wilde weltpolitische Situation, was da wie mit was zusammenhängt. Das finde ich auch schon eine Schlagzahl und ja, eine Komplexität, die ich so nicht auch bisher nicht kannte, muss ich ehrlich sagen. Und für uns ist das die Herausforderung, dass wir sagen, wie können wir denn jetzt noch als Medienmenschen da Dinge runterbrechen und so erklären, dass es noch Sinn macht. Aber ich finde, dass wir deswegen gerade jetzt eigentlich den noch wichtigeren Job haben, als wir ihn bisher schon hatten.
Diese Tendenz oder diese Sehnsucht nach einfachen Antworten, können Sie die verstehen? Die steht ja, ich glaube, diese Sehnsucht nach einfachen Antworten mit dem Gefühl, überfordert zu sein, steht hinter vielen Entscheidungen, die unser gesellschaftliches Zusammenleben jetzt ja gerade schwierig machen.
Ja.
Können Sie das also verstehen, war die Frage.
Ja.
Nicht teilen, sondern einfach verstehen.
Ich kann es verstehen. Ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl, wenn etwas kompliziert um uns herum ist, wenn etwas Angst macht, wenn etwas nicht zu durchschauen ist, wenn wir einfach Ordnung haben wollen, kennen wir das Gefühl, dass wir sagen, wie geht das jetzt weg? Wie kann ich das lösen? Das heißt, eine einfache Antwort ist dann natürlich etwas, was wir anstreben, was wir gerne hätten. Und ganz oft ist es halt nicht so im Leben. Ich habe es ja gerade gesagt, die Welt ist so multikomplex, dass die Antworten leider auch komplex sind. Und ich glaube, es würde uns allen gut stehen, uns das immer mal wieder bewusst zu machen. Wir haben als Menschen, die in einem gesellschaftlichen Gefüge zusammenleben, eine Verantwortung, nämlich, dass wir uns auch mal bewusst machen, wie ist diese Welt um uns herum und wie können wir einen guten Beitrag dazu leisten, dass das eine gute Gesellschaft ist. Und leider gehört es dazu, glaube ich, dass wir uns immer mal wieder an die Nase fassen und sagen, das ist halt nicht einfach. Und es hat viele Schichten und Gründe und viele Sichtweisen, Perspektiven. Aber wir müssen uns damit beschäftigen. Insofern ja, ich kann das nachvollziehen. Ich würde aber uns allen immer wieder ans Herz legen wollen, wir sollten Komplexität zulassen und uns nicht davon ins Boxhorn jagen lassen.
Und zwischendurch einfach mal auf dem Sofa sitzen und an die Wand starren. Dann ist man vielleicht wieder offen für die Komplexität.
Vielleicht sollte ich so Coachings geben, so Wandanstarr-Coachings oder so.
Das ist bestimmt mal eine Marktlücke, das habe ich noch. Es gibt ja, für alles gibt es Coachings, aber Wandanstarr-Kurse habe ich noch nie gelesen.
Schreibe ich mir mal auf.
Ich komme, ja. Haben Sie das Gefühl, der Wahrheit auf der Spur zu sein? Oder wonach genau suchen Sie?
Ja, Wahrheit ist so ein großes Wort.
Ja. Deshalb habe ich es ja gesagt.
Ja, also die Wahrheit, die Wahrheit zu finden, ist schon ein Ziel von den Dingen, die ich mache, glaube ich. Also wenn ich mir ein Thema suche, möchte ich mich, oder ich sag mal, der Wahrheit annähern. Und die ist so lange wahr, bis das Gegenteil bewiesen ist. So ist es in der Wissenschaft. Insofern würde ich sagen, ja, das, was ich vermittle und was wir rausfinden, das ist alles wahr. Das ist ein Stück Wahrheit. Das heißt aber nicht, dass das für alle Zeiten so bleiben muss. Insofern muss man da auch ein bisschen eine Freiheit haben, mit diesem Begriff, glaube ich, umzugehen und auch immer wieder neue Sachen zuzulassen. Also ich glaube, wenn man zu sehr an einem Wahrheitsbegriff hängt, fällt es einem schwer, Neues zuzulassen und offen zu bleiben. Und das möchte ich aber immer sein. Ich möchte immer so offen sein, dass ich mich auch selbst in Frage stelle.
Sie haben dieses Wissenschaftsprinzip schon angesprochen. Eben, da ist es ja geradezu zwangsläufig, dass mit einer Antwort 100 neue Fragen entstehen oder noch mehr, dass man nie an dieses Ziel kommen wird, jedenfalls nicht als einzelner Mensch. Was macht diese Erkenntnis genau mit Ihnen, die Sie ja offenbar haben? Es gibt da ja mehrere Strategien, damit umzugehen.
Also mich befeuert die eigentlich darin, dass ich immer weiter Fragen stelle und einfach immer weitermache, weil es so viele Themen und Fragen gibt. Also ich finde das, mich schüchtert das nicht ein. Ich finde das nicht schade, sondern ich denke mir, yes, es gibt so viel rauszufinden, es gibt so viel zu besprechen, es gibt so viele, wenn man so will, Wahrheiten, über die wir reden können und die wir uns angucken können. Und ich finde das toll. Ich finde, die Welt ist spannend und das hört auch gar nicht auf.
Okay, das klingt überzeugend, wie Sie das sagen. Man kann ja auch verzweifeln daran.
Nee.
Machen Sie nicht.
Nee. Da wäre ich wahrscheinlich im falschen Job. Aber ich finde das super. Also es ist ein nicht enden wollender, die Welt ist ein nicht enden wollender Quell an Dingen, die uns doch, die wir nutzen können und die uns beschäftigen. Und das finde ich so schön. Ich finde, die Welt ist was ganz Spannendes, auf die wir immer wieder gucken sollten.
Mhm. Themen für Erik in 200 Jahren.
Da sind 300, wir schon
300 Jahre, da sind wir doch schon beim nächsten spannenden Thema und Unsterblichkeit.
Ja,
wünschen
ja.
Sie sich das?
Ob ich mir Unsterblichkeit wünsche?
Ja, wenn Sie das jetzt schon gerade so sagen, dass Sie das immer weiter antreibt. Ich habe immer gedacht, wenn man in so einem Feld älter wird,
ja.
Dräut ja irgendwann die Erkenntnis, alles das, was ich wissen möchte, werde ich niemals, niemals, nie erfahren. Das kann ja auch sehr traurig machen.
So habe ich das noch nie gesehen.
Ist ja schön.
Ich rede mir das nicht aus dieser Sendung hier raus.
Nein, um Gottes Willen, das will ich nicht.
Ja, das ist ein Punkt, aber also ja, nicht Unsterblichkeit. Wir machen für Nano gerade eine Reportagereihe zum Thema künstliche Intelligenz. Und da spielt auch so ein bisschen das Feld rein. Es gibt ja so ein Feld, das sich damit beschäftigt, ob wir unser Bewusstsein irgendwann mal übertragen können in die digitale Welt und so in einer gewissen Art und Weise unsterblich werden. In dem Moment habe ich da tatsächlich mich ein bisschen mit beschäftigt und drüber nachgedacht. Und ich glaube nicht, dass ich das möchte. Also ich habe das Gefühl, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man vielleicht auch sagt, das war schön, das war gut und ja, das war's dann auch. Aber das ist jetzt so theoretisch. Fragen Sie mich in 20, 30, hoffentlich 40 Jahren nochmal. Wer weiß, was ich dann sage und wo ich mich reinbeamen lasse, auf welche Festplatte dann. Mal gucken.
Es hat schon eine Künstlerin gegeben, die hat ihre DNA in einen Diamanten einarbeiten lassen. Als Kunstprojekt. Mhm. Einfach für die Unsterblichkeit. Mhm. Ja. Eben. Lassen Sie uns über die Themen reden, die Ihnen gerade auf den Nägeln brennt. Was ist das, auf den Nägel brennen? Welche sind das?
Also ein großes Thema, was mich echt beschäftigt, ist das, was auch gerade ja so ein bisschen passiert, auch in den USA zu beobachten ist so ein bisschen der Backlash gegen die queere Community. Das ist ein Thema, in dem ich mich ja schon auch länger engagiere. Ich bin Mitstifter bei der Come-Out-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die queere Jugendliche, also LGBT plus Jugendliche, lesbische, schwule, queere, Transmenschen, dabei unterstützt, sich zu entfalten und einen Safe Space zu haben. Mhm. Und ich finde es.
Sich nicht verstecken zu müssen.
Sich nicht verstecken zu müssen.
Und sich nicht fürchten zu müssen.
Genau. Und ich finde, dass, was gerade gesellschaftlich da passiert, auf jeden Fall, da müssen wir drauf gucken. Ich möchte das mehr in den Fokus auch meiner Arbeit in der nächsten Zeit setzen. Und ja, das ist so eine Mischung aus Sorge, die ich da habe, aber auch wieder so ein bisschen Feuer, was ich da spüre und denke, jetzt erst recht. Und jetzt müssen wir da genau drauf gucken.
Und KI, Sie haben schon erzählt, Sie haben eine Sendung dazu gemacht. Das ist auch so ein Thema, wo ich gedacht habe, das ist doch ein echtes Erik-Meyer-Thema, was ihn mehrere Folgen lang beschäftigen wird, weil unsere Gesellschaft das beschäftigen wird und muss und verändern wird.
Total. Das verändert uns ja jetzt schon. Es verändert die Weise, wie wir arbeiten, wie wir bestimmte Prozesse machen, jetzt schon total. Und das ist eine ganz spannende KI-Reihe, die wir da gerade machen bei Nano, in der ich immer wieder neue Dinge auch ausprobiere und wir gucken, wie KI im Alltag, also was sie mit dem Alltag machen kann und zu was sie fähig ist und vielleicht auch zu was nicht. Also die nächste Folge, an der wir arbeiten, ist KI und Humor. Und wir werden eine KI darauf trainieren, dass sie mich lustig macht. Ich weiß nicht, was da am Ende rauskommt.
Sie sind doch lustig. Ja. Jedenfalls in ihrer Öffentlichkeit, in ihrer öffentlichen Person sind sie lustig, finde ich.
Das ist interessant,
also jetzt nicht der Schenkelklopfer,
dass sie das sagen, ja, weil ich finde mich alles andere als lustig. Also ich finde gar nicht, dass ich, also vielleicht wenn ich was Peinliches mache, dann sage ich, gut, da kann man gerne über mich lachen, das ist okay. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so ein humoristischer Typ.
Nee,
so
sie sind jetzt nicht der Mensch, der unentwegt aller 30 Sekunden die nächste Pointe liefern will.
Genau. Und das ist aber das Ziel. Und da wollen wir gucken, ob die KI mich da hinkriegt und mich trainieren kann. Und ich muss dann vor Menschen das auch präsentieren, die aber gar nicht wissen, dass wir sie da ja nur testen und gucken, ob die KI funktioniert hat. Das lösen wir erst danach dann auf. Bin ich jetzt schon so ein bisschen aufgeregt. Aber das ist unser großes KI-Projekt im Moment und das ist super spannend.
Mach den Erik witzig.
Ja.
Mach den Erik zum Schenkelklopfer, Erik. Ach nee, das will ich nicht. Für die Zeit, Leo, für dieses Kinderformat von der Zeit, gibt es so eine Weltrettermission, die Sie da mitmachen, mitpräsentieren. Ist unsere Welt noch zu retten, dachte ich da so, als ich das gelesen habe?
Ach, wenn das nicht so wäre, das wäre ein sehr dystopischer Blick auf die Zukunft. Ich gehe fest davon aus, dass wir haben es ja in der Hand. Also wir Menschen haben ja in der Hand, was mit der Welt passiert. Insofern, ja, würde ich ganz fest davon ausgehen, wir können das, was wir erreichen wollen, erreichen. Wir können die Welt retten. Und in dieser Rubrik in der Zeit Leo wollen wir Kinder dazu ermutigen, genau dieses Gedankenspiel zu machen. Was muss ich dann machen, ich eigenverantwortlich als Mensch in dieser Welt, damit sie so wird, wie ich das möchte? Und ja, das haben wir in der Hand. Und ich finde das wichtig, dass man diesen Gedanken einfach mal hat, auch als Kind schon. Ich kann was bewegen, ich kann eine Idee in die Welt bringen und kann die Welt vielleicht ein Stückchen besser machen.
Was braucht die Welt gerade am dringendsten aus Ihrer Perspektive oder Erfahrung?
Ich glaube, im Moment wäre es gut, ein bisschen alles runterzukochen, was gerade so hochkocht. Wir funktionieren so gut über Emotionen, dass wir uns, dass gerade, das ist mein Gefühl, alles sehr emotionalisiert ist. Und das ist nicht immer zielführend, wenn es um die Sache geht. Gerade Social Media und der ganze Medienbetrieb funktioniert ja sehr über Emotionen und über Schlagzeilen und über schnelle Informationen. Was aus Amerika kommt, ist ja genau dieser Wirkungsmechanismus. Alle paar Minuten eine neue extreme Information. Und ich finde, man muss sich da mal ein bisschen runternehmen und versuchen, sich dem auch zu entziehen und runterzukommen. Also mir hilft das, wenn ich über Dinge nachdenke und die Emotionen versuche, so ein bisschen rauszunehmen.
Wie geht das? Wie kriegt man das hin? Das ist ja eine spannende Lehre, die ich glaube, theoretisch können das viele nachvollziehen. Wenn man in irgendeiner hochgepuschten Diskussion ist, fragt man sich auch, warum sind sie denn alle so emotional? Aber dann ist man selber ja auch sehr emotional. Wie trainiert man das, da runterzukommen? Mal tief in den Bauch atmen.
Ja, es gibt ja verschiedene Techniken. Ich glaube, jeder muss es für sich finden. Bei mir ist es so, tatsächlich Input reduzieren, also das Handy ausmachen und nicht mehr drauf gucken.
Schaffen Sie das?
Ja. Also schwierig, muss ich sagen, es fällt mir jetzt auch nicht so leicht, ja, aber ich schaffe das, wenn ich mir ganz bewusst sage, das brauchst du jetzt, dann mache ich das aus und gucke auch echt stundenlang nicht drauf und dann gehe ich raus in die Natur. Ich bin ein großer Naturfan, mache gern Sport in der Natur, ich gehe spazieren, ich gucke ganz bewusst dann einfach mal in die Ferne und auf Bäume, das klingt jetzt so abgedroschen, ne? Und dann denkt man, was erzählt der da jetzt, aber mir hilft das, also nicht den Input reduzieren und eher aus sich selbst heraus einfach mal draußen gucken, was wächst hier und mal die Umgebung angucken und mal spazieren gehen. Das bringt einen innerhalb von einer Stunde schon so runter, dass das echt eine Auswirkung hat. Also bei mir funktioniert das.
Ich glaube, wenn man mehrere Sendungen von Ihnen gesehen hat oder Sie so ein bisschen verfolgt hat über diese längere Zeit, spürt man auch so eine Naturliebe oder Naturliebe ist das ein komisches Wort, aber so eine Liebe zur Natur, so rum sagt man das ja eher, also so eine Nähe zur Natur. Woher rührt die?
Also zum einen vielleicht, weil meine Persönlichkeit so ist, dass ich, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ich bin gern allein, ich kann gut mit mir klarkommen und das kann man in der Natur. Wenn man allein im Wald spazieren geht, ist das für mich ein schönes Gefühl. Und ich denke, ich bin als Kind von meinen Eltern daran geführt worden. Mein Vater war jemand, der total gerne draußen war. Wir hatten so eine Apfelstreuwiese, auf der wir immer so Äpfel gepflückt haben. Da war ich immer dabei und saß im Gras und wir haben Stöcke geschnitzt im Wald und Pfeil und Bogen da draus gemacht und so. Also ich glaube, das ist schon auch ein Teil, dass ich da als Kind schon so rangeführt wurde. Und für mich ist das echt so ein Ruhepol in mir drin, den ich da finden kann. Also wenn ich in der Natur bin, schaffe ich es echt sehr, sehr runterzukommen.
Mhm. Werde der du bist. Ein schönes Wort des griechischen Dichters Pindar, hieß der gute Mann. Lange her. Wie weit sind Sie auf dem Weg?
Wie soll ich antworten? In Prozenten? Wo bin ich? Da kommt der Wissenschaftsjournalist raus. Ich antworte in Prozenten. Da bin ich vielleicht bei 35%, würde ich sagen.
Mhm. Und es setzt ja voraus, dass man schon so eine Ahnung davon hat, wer man ist. Können Sie was davon erzählen?
Setzt es das wirklich voraus? Ich weiß es nicht. Nee. Also ich kann sagen, das, was ich bisher von mir entdeckt habe, das fand ich ganz spannend. Mhm. Und damit komme ich ganz gut klar. Aber ich weiß nicht, wo mich das hinführt. Und ich weiß auch nicht, wer ich bin, wenn wir dieses Gespräch in 10 Jahren wiederholen. Mhm. Das ist für mich echt eine kleine Schatzbox, die da selbst in mir drin sozusagen vergraben ist. Aber ich finde das eigentlich ganz auch eine ganz schöne Sichtweise, um ja sich selbst auch weiterhin spannend zu finden.
Mhm. Ich habe gedacht, hier kommt doch die Antwort, Entdecker. Ich bin der Entdecker, der neugierige Typ. Und ich habe jetzt, was Sie erzählt haben mit dem Pfeil und Bogen, habe ich gedacht, na klar, der war schon immer der Abenteurer, der immer ausprobieren wollte, machen wollte, neugierig gefragt hat. Anstrengend.
Das bin ich ja auch. Das ist auch ein Label, was total passt. Aber das sind ja immer auch so ein bisschen Klassifizierungen, die von außen kommen und wo ich sage, klar, das ist auch gut, um bestimmte Aspekte zu erklären. Ich würde das von mir selbst aber so nie sagen, weil ich erzähle die Dinge, die ich tue. Ich mache da kein Label drauf. Also ich sage dann, ich finde jetzt raus, wie irgendwie KI funktioniert oder wie es ist, von einem Berg auf den Berg zu kraxeln oder eine Rutsche runterzurutschen. Aber ein Entdecker, das ist für mich erstmal relativ inhaltsleer. Insofern würde ich mich selbst so, glaube ich, gar nicht bezeichnen. Aber klar, Dinge rausfinden und entdecken, das wird wahrscheinlich immer so ein Teil von dem sein, was ich mache.
Weil es ist ja auch so eine Art Mission, würde ich jetzt sagen. Berufung, Mission. Mein Eindruck.
Doch, also klar, sonst würde ich es, glaube ich, auch nicht seit fast 20 Jahren machen.
Genau, und es mit ja auch so einer Seligkeit präsentieren, wie ich das jetzt hier so fühle, dass Sie nicht professionell einfach was runterspulen, weil Sie sagen, okay, ich präsentiere jetzt all meine Produkte, mache ich, weil klar, lebe ich von.
Ach so, nee, das...
Das ist es ja so ganz und gar nicht.
Nee, das ist eine Denkweise, die ich irgendwie nicht, vielleicht sollte ich das mal mehr machen, muss ich das jetzt gerade so sagen, aber nee, ich finde es einfach wichtig, auch transparent zu machen, warum ich das mache, was ich mache, weil das Wissensfernsehen oder generell diese Mediensachen, die wir da beim ZDF auch machen und die ich generell mache, natürlich will ich, dass Leute das gucken und auch gut finden, ja? Aber ich finde wichtig, transparent zu machen, warum wir das so machen und wie wir rangehen oder wie ich rangehe und deswegen habe ich mich auch sehr auf diese Sendung gefreut, um da ein bisschen drüber zu reden und habe mich nicht vorbereitet.
Das ist sehr, sehr schön. Sie haben auch nicht gefragt nach Fragen, was wollen Sie denn eigentlich fragen? Dann hätte ich Ihnen die Frage nach der Selbsterkenntnis sicher verheimlicht, weil da muss man, es muss so Momente der Überraschung geben, sonst macht es keinen Spaß.
Voll.
Weil es sollen ja auch Menschen zuhören. Sie sollen ja auch Freude daran haben. Es soll ja nicht nur was rüberkommen inhaltlich. Man soll wissen, warum der das macht, was da jetzt gerade ganz wichtig ist in einem Mann, der die wichtigen Dinge entdeckt, sondern sie sollen einfach auch ein bisschen Freude haben, liebe Zuhörende. So muss es sein.
Ja, ich hoffe, dass ein bisschen Freude aufgekommen ist. Ich kann es jetzt gar nicht einschätzen, aber ich hoffe es mal.
Ja, das klingt jetzt schon wie das Schlusswort. Soll es noch nicht sein?
Nein, um Gottes Willen.
Sie moderieren Nano, Terra Explorer, Pur Plus. Sie schreiben Bücher, Sie produzieren Podcasts, Bühnenshows. Mit der Zeit Leo auf Weltrettermission, haben wir schon erzählt. Wann schlafen Sie?
Naja, im besten Falle nachts.
Ah.
Und ich schaffe es schon auch gut, meine 7,5 Stunden zu schaffen. Ich habe mir kürzlich so eine Smartwatch geholt für den Sport und habe da mal meinen Schlaf getrackt und da kam raus, dass ich tatsächlich nach 7,5 Stunden ausgeschlafen bin. Das fand ich mal ganz gut zu wissen. Und da gucke ich jetzt immer, dass ich die kriege, aber die kriege ich auch.
Sind Sie so ein Selbstoptimierer mit Smartwatch und dann muss ich das tun und aufstehen, 1000 Schritte, linksbums? Ja. Das ist wahrscheinlich nicht Ihr Problem, die 1000 Schritte.
Ich habe mich da lang dagegen gewehrt, das so zu tracken, was da eigentlich im Körper auch passiert. Und jetzt habe ich aber gemerkt, das bringt für einen gewissen Trainingserfolg, bringt das natürlich schon was. Wenn man guckt, wie geht die Herzrate hoch, wenn man jetzt irgendwie joggen geht oder so, kann man ja so mit so kleinen Schrittchen, kann man schon auch versuchen, das ein bisschen, das sportliche Ergebnis oder die Fitness einfach zu verbessern. Insofern gucke ich jetzt ein bisschen drauf, aber ich bin eigentlich kein Fan von diesem Selbstoptimieren, weil ich glaube, man kann schon gut in sich selbst reinhören und auch entscheiden, was einem gut tut und was nicht.
Und man muss ja nicht irgendwie optimal sein, finde ich.
Da stimme ich 100% zu. Das Schönste ist doch, dass wir alle so unterschiedlich sind und jeder so ist, wie er ist und wir uns eben nicht angleichen sollten und perfekt sein sollten, sondern eigentlich imperfekt sein sollten. Das macht es ja viel spannender und schöner.
Ja, und dieser ewige Perfektionsdrang macht doch am Ende unglücklich.
Ja.
Denke ich, ja. Aber wenn Sie dieses Fitness-Ding schon ansprechen, dann frage ich das jetzt auch. Ich wollte es eigentlich nicht, weil ich gedacht habe, es liegt so auf der Straße, dass man sich fragt, wie hält er sich eigentlich fit? Aber offenkundig verfolgen Sie da doch einen Plan. Es geschieht nicht einfach so.
Naja, also in den letzten Jahren ist es teilweise so geschehen, aber Sie haben es ja angesprochen, ich bin mittlerweile über 40, da muss man natürlich auch mal gucken, was passiert denn so in den nächsten Jahren noch mit dem Körper. Wir wissen aus der Biologie, dass natürlich die Muskelmasse abnimmt, dass die Kondition abnimmt und ich möchte einfach gut älter werden. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Ich habe keine großen Ziele und will keinen Marathon laufen, aber ich will fit bleiben für den Alltag, für meinen Job und deswegen gucke ich jetzt schon so ein bisschen, ja, dass ich einfach ein bisschen Krafttraining mache, ein bisschen Ausdauer mache und das macht mir auch Spaß, macht den Kopf auch frei. Insofern ist Sport tatsächlich ein echt großer Teil auch meines Lebens geworden.
Mhm. Der Freizeit, der raren Freizeit, die Sie haben.
Ja.
Und machen Sie das dann so nach einem richtigen Fitnessplan mit Tracker und allem drum und dran?
Nee, nicht so wirklich. Vielleicht müsste ich das mal angehen, aber mir reicht das dann schon, wenn ich diese Zeit für mich einfach habe und ja, ich weiß nicht, dann eine Stunde joggen gehe. Also ich bin halt echt gerne draußen und in der Natur und gehe da an einem Fluss bei uns in der Nähe, gehe ich dann immer joggen. Ja, und das bringt mir total viel für den Kopf und natürlich auch für die Fitness.
Mhm. Und weil Sie die Weltrettermission, ich fragte mich die ganze Zeit, auf meinem Stichwortzettel steht Hochbeet. Und ich dachte, wieso steht hier Hochbeet? Ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen. Aber Sie haben in irgendeiner Geschichte bei der Weltrettung gesagt, dass Sie ein Hochbeet haben. Und dann habe ich gedacht, ich habe gerade meine Tomaten ausgesät, die sehr schön gekeimt sind. Und ich freue mich, sie auf mein ganz normales Beet zu setzen, nicht aufs Hochbeet. Was kommt dieses Jahr bei Erik Meyer aufs Hochbeet? Jetzt habe ich es wieder, warum hier Hochbeet steht.
Ja, ich denke mal wieder Tomaten, Gurken vielleicht und Kürbis. Irgendwie so. Also ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, aber irgendwie so das, was so die Klassiker, glaube ich, mache ich da wieder. Es ist auch nur ein kleines Hochbeet, ne? Also viel ist da nicht zu reißen und die Tomate, die da steht, die nimmt ja schon ziemlich viel Platz weg.
Ja, da würde ich vom Kürbis, als alter Gärtner würde ich jetzt mal vom Kürbis abraten. Ja,
das stimmt.
Warum sind Sie aufs Hochbeet gekommen?
Da, wo ich wohne, ist das die einzige Möglichkeit, was anzubauen. Und ich finde es einfach schön, selbst was zu pflücken und dann auch zu essen. Also was auf dem Tisch zu haben, was man selbst groß gemacht hat, wo man weiß, dass da auch keine Chemikalien oder so drauf gelandet sind, das schmeckt einfach so gut. Deswegen habe ich alles versucht, das möglich zu machen und das ist in einem ganz kleinen Bereich nur, aber da habe ich es auf jeden Fall umgesetzt.
Ja, so eine sonnenwarme Tomate direkt vom Strauch, weil sie in der Abendsonne noch gehangen hat, ist schon was ganz Wunderbares. Und ich habe gedacht, jetzt muss auch irgendwie, dass er sich nicht so bücken muss, noch kommen oder so. Nee. Der alte Mann.
Nee, bücken kann ich mich noch. Also mal gucken, wie lange das noch geht. Aber deswegen war das Hochbeet nicht. Das war tatsächlich, weil es die einzige Möglichkeit war, da was anzubauen.
Mhm. Was sind Ihre nächsten großen Projekte, die Sie im Kopf haben, die Sie gerade umtreiben?
Die nächste große Drehreihe für Terra Explore, da kümmern wir uns darum, welche Sehnsüchte wir haben in uns drin und was für verschiedene Aspekte von Sehnsüchten es da gibt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Heimat und fragen, was dieser Begriff eigentlich bedeutet in unserer Gesellschaft und wie wir und das für uns definieren, haben wir auch schon zugedreht. Mega spannend gewesen mit jungen Menschen, die wir an der Berufsschule dazu gefragt haben. Und wir gucken zum Beispiel auch, wie ist es eigentlich bestellt um dieses Bewundern und dieses Verehren von Stars? Warum haben wir eine Sehnsucht danach, Menschen zu verehren und die gut zu finden? Und dazu drehen wir bei Terra Explore. Das ist sehr, sehr spannend. Und wir gehen in eine Pur Plus Staffel rein mit dem Thema, das ist mal wieder was eher Handfestes, mit dem Thema Mode und fragen uns, warum ist Mode uns eigentlich so wichtig? Warum gucken wir, was wir anhaben? Und wie können wir da vielleicht auch mal aus unserer Komfortzone rauskommen? Das wird eine witzige Sendung.
Sie wirken ja immer so lässig, dass ich sagen würde, dem ist das egal? Oder ist genau das der Stil, der Erik Meyer-Stil, über den Sie sehr lange nachdenken?
Was ich anhabe, meinen Sie jetzt, die Klamotten?
Ja. Im Fernsehen. Weiß ja nicht, wie das sonst ist.
Ja, nee, also ich habe tatsächlich die Sachen, die ich im Fernsehen anhabe, die habe ich auch privat an. Also ich habe da keinen Unterschied. Ich habe einen Kleiderschrank und das ziehe ich auch im Fernsehen an. Und es gibt so eine Vorgabe natürlich im Öffentlich-Rechtlichen, keine Markenprints, man darf nichts lesen können, von welcher Marke das ist, keine kleinen Muster, das würde dann so einen komischen Flimmer-Effekt geben. Insofern lässt sich das relativ schnell dann runterkürzen, was man überhaupt gut tragen kann im Fernsehen. Und so sieht mein Kleiderschrank aus. Ich habe einfarbige Pullis, Hemden, Hosen und das ist für mich völlig okay. Mehr brauche ich auch nicht.
Und Sie haben jetzt gerade für die Terra Explore-Reihe das Thema Stars angesprochen. Ich hätte jetzt nicht Star gesagt, weil Sie das so, sicher sofort zurückgewiesen hätten, aber Sie sind ein Promi. Wie hat dieses Promi-Dasein Ihr Leben verändert?
Ich glaube gar nicht so. Also,
Sie denken nicht drüber nach, wenn Sie auf die Straße gehen, was habe ich an, wie wirke ich, was kann ich jetzt sagen?
Ja, doch. Doch, das stimmt. Also, wenn ich zum Beispiel Müll rausbringe, das ist bei uns, ist das so ein Areal, wo ich tatsächlich einmal auch raus muss und in die Öffentlichkeit muss, um den Müll da rauszubringen. Und das habe ich einmal gemacht. Wirklich in der schlimmsten Jogginghose und mit dem zerrissensten T-Shirt und mit den Schlappen, die ich anhatte und bin zum Müll und bin erkannt worden. Und das hat mich so geschockt, dass ich tatsächlich mittlerweile gucke, wie ich den Müll rausbringe. Insofern haben Sie recht, das hat mich dann doch, es hat mich ein bisschen diesbezüglich beeinflusst. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich denke da natürlich in dem Alltag ja nicht drüber nach. Wenn mich jemand anspricht, denke ich drüber nach, aber das vergesse ich dann auch schnell wieder.
Ist es schön, Erik Meyer zu sein?
Ja. Ja, ich mag mich. Ich mag mich, ich mag, ich finde den Job, den ich habe, gut und ich finde es schön, dass ich die Möglichkeit habe, was zu bewegen. Und deswegen, würde ich sagen, es ist schön, Erik Meyer zu sein.
Schönes Schlusswort. Das war's jetzt. Das Schlusswort. Vielen Dank, Erik Meyer. Ach nein, ich mir noch einen Reim aufgeschrieben. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse, Flamme bin ich sicherlich. Fühlen Sie sich da richtig beschrieben? Es ist natürlich jetzt fett und Sie sind ein bescheidener Mensch, spüre ich so.
Also ich muss Sie bitten, es nochmal zu sagen. Es war so
es war so schnell.
Durchgerauscht.
Ja, klar. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse, Flamme bin ich sicherlich.
Ja, das passt null auf mich, sorry.
Flamme?
Ja gut, Flamme ist da, aber ach Gott, also Licht wird bestimmt nicht alles, was ich fasse und Kohle, was ich lasse, auch nicht. Ich habe so viele Sachen auch schon nicht gemacht, wo ich hinterher dachte, ach, das hätte ich doch mal machen sollen. Also insofern, nee, das Zitat müssen Sie beim nächsten Gast vielleicht nochmal dann rannehmen.
Nee, das ist von Friedrich Nietzsche, gehört jetzt nicht zu meinen Standarddingern.
Ach so.
Ich war über diesen Griechen Pindar darauf gekommen, weil ich dieses Werde, wer du bist, so im Kopf hatte und dachte, dieser Entdecker, für den ist das eine spannende Frage, werde, wer du bist, weil man sich da immer fragt, wer bin ich denn jetzt und wie beeinflusst das, was ich tue, mein Sein? Und da habe ich gemerkt, das hat Herr Nietzsche auch schon mehrfach zitiert und dem wird es eigentlich zugeschrieben und von Herrn Nietzsche stammt dieses Zitat und dann dachte ich...
Das ist ja auch ein tolles Zitat.
Flamme bin ich sicherlich.
Also diese Frage, wer wir sind, das ist natürlich auch, das ist ja die Kernfrage, die wird mich jetzt auch nicht loslassen nach unserem Gespräch und die können wir irgendwann bestimmt nochmal diskutieren, weil wir uns ja so viel ändern im Laufe unseres Lebens.
Und wir sollten sie uns doch immer stellen, oder?
Wahrscheinlich schon. Und ich frage mich natürlich auch, bin ich eigentlich noch der von vor 5 Jahren? Und ich weiß es gar nicht. Also, aber die Frage ist auch, ist es eigentlich so wichtig, dass wir es wissen? Vielleicht sollten wir mehr im Moment bleiben und sagen, so wie wir sind, sind wir zufrieden und glücklich. Und das wäre ja schon mal was.
Und wir sollten ehrlich in dem sein, wer wir sind. Mhm. Das ist doch, glaube ich, das einfach mit.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, das ist jetzt nicht ich will jetzt nicht die Lügendiskussion nochmal aufmachen, die wir vorhin hatten. Vielen Dank, Erik Meyer. Das war sehr, sehr schön.
Danke Ihnen. Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ich wünsch Ihnen gute Besserung, gell? Dass das schnell wieder gut wird.
Ich fühle mich jetzt schon gesünder, als ich mich vorher gefühlt habe.
Ja. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, ich mache das gar nicht so gerne, aber es hat echt Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön.
Danke.
Hat sich nicht wie ein Interview angefühlt. Hat sich angefühlt wie ein Gespräch zwischen zwei netten Menschen.
Danke, super. Alles Gute.
Merci. Ja, ciao.
Und weil es so schön war mit Erik Meyer im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast in der ARD Audiothek, bekenne ich jetzt noch ganz freimütig hinterher, dass ich ein echter Fan von Wissenssendungen für Kinder bin. Ich verstehe da oft mehr, als wenn mir ein gediegener Professor was erklärt. Und außerdem macht's Spaß. Zum Beispiel die Maus hören oder Quarks, alles hier in der ARD Audiothek. Die Welt muss kein Rätsel bleiben.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.